Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herath, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 29. Oktober finden Parlamentswahlen in den Niederlanden statt. Mal wieder könnte man sagen, denn die letzte Parlamentswahl liegt nicht mal 2 Jahre zurück. Was ist da in den Niederlanden passiert? Warum diese vorgezogene Wahl und wird sich dadurch etwas ändern? Über die jüngsten Entwicklungen in den Niederlanden, über den losgebrochenen Wahlkampf und die Aussichten vor dem Urnengang spreche ich einmal mehr mit dem Politologen Dr. Markus Wilp, Geschäftsführer des Zentrums für Niederlandestudien der Universität Münster. Hallo, lieber Markus, so schnell sehen und hören wir uns wieder. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo, Luc, danke für die Einladung.
Ja, um meine eingangs gestellte Frage zu wiederholen, in den Niederlanden wird normalerweise alle 4 Jahre ein neues Parlament gewählt. Und jetzt nach nicht mal 2 Jahren. Wie kommt's?
Ja, wir haben in den letzten Folgen schon häufiger über die Irrungen und Wirrungen der niederländischen Politik gesprochen. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Das letzte Kabinett des langjährigen Ministerpräsidenten Mark Rutte ist Mitte 23 gestürzt nach nur 18 Monaten. Und es gab eine Neuwahl am 22. November 23 mit einem spektakulären Ergebnis. Spektakulär vor allen Dingen deshalb, weil die nationalpopulistische Partei für die Freiheit von Geert Wilders die Wahl gewonnen hat. Und das war dann auch die Grundlage dafür, dass eine sehr langwierige und schwierige Regierungsbildung eingesetzt hat. Das hat gedauert bis zum 2. Juli 24. Da ist das Kabinett Schroef mit dem Ministerpräsidenten Dick Schroef, ein 4-Parteien-Kabinett, ist angetreten. Und das hat sich schon schwer getan vor seinem Antritt und nach seinem Antritt wieder schwer getan. Und das Ganze hat dann auch gar nicht so lange gedauert. Nach nur 11 Monaten war Schluss. Am 3. Juni 2025 ist Wilders mit der größten Partei aus dem Kabinett ausgeschieden. Und jetzt muss es schon wieder Neuwahlen geben. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass es da noch eine Besonderheit gab. Am 22. August 2025 ist das Kabinett sozusagen zweites Mal gefallen. Der NSC ist auch aus dem Kabinett rausgegangen, so dass aus dem 4-Parteien-Kabinett mittlerweile ein 2-Parteien-Kabinett geworden ist.
Ja, und ein Kabinett, das nur eine ganz schwache Zusammenstellung hat und bei weitem keine Mehrheit im Parlament hat. Also Neuwahlen. Wie läuft der Wahlkampf im Moment?
Ja, also der Wahlkampf hat jetzt seit gut einer Woche seine heiße Phase erreicht. Also am 10. Juli war die erste große Radiodebatte zwischen allen Spitzenkandidaten. Und jetzt ist die Politik wirklich in den Niederlanden sehr, sehr präsent. Jeden Abend kann man irgendwelche Talkshows gucken. Die großen TV-Debatten haben jetzt auch angefangen. Also das heißt, jetzt ist wirklich die heiße Phase des Wahlkampfes. Und naja, also die wirklich spektakulären Entwicklungen hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Wir reden gleich über Umfragewerte, wir reden gleich über Kandidaten. Also bisher ist noch nichts wirklich Spektakuläres passiert, aber das kann sich natürlich noch ändern in den nächsten knapp 2 Wochen.
Ja, also der Wahlkampf eben halt ist erst kurz im Gang. Das Aussprechen des Wahlkampftermins lag schon vor 5 Monaten. Da lagen die Sommerferien lagen dazwischen. Und das hat also spät erst angefangen. Es ist auch irgendwie ein Wahlkampf, der gar nicht so sehr auf der Straße stattfindet.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auffällig, dass es da schon manchmal Situationen gibt, wo Spitzenkandidaten in den Innenstädten präsent sind. Aber das meiste läuft mittlerweile übers Fernsehen und natürlich online. In Niederlanden gibt es ja beispielsweise diesen Stemweiser, der jetzt schon millionenfach angeklickt wurde. Also auf der Straße findet eigentlich relativ wenig statt.
Ja, und es ist auch erkennbar, dass die verschiedenen Rundfunkanstalten alle ihre Talkshows haben. Insgesamt haben wir 8 oder 9 Talkshows. Jeden Abend irgendeinen Kandidaten aussuchen. Entweder ein Kandidat separat mit einem Forum die Fragen stellen oder aber mit 2 Kandidaten, die dann miteinander in Gespräch sind oder in Konflikt sind, sage ich mal. Oder die großen Runden. Aber jeden Abend ist Wahlkampf da. Kann man da einen Sättigungsgrad erkennen?
Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass diese vielen Sendungen und diese Debatten, dass das tatsächlich immer von selben Publikum sozusagen verfolgt wird. Also ich habe letztens eine Umfrage gesehen, so 2 Drittel der Niederländerinnen und Niederländer verfolgen den Wahlkampf mehr oder weniger intensiv. 1 Drittel bekommt aber kaum was mit. Und ich glaube, dieses Drittel wird sich dann auch nicht jeden Abend oder auch nur ansatzweise jeden Abend diese Sendungen oder diese Debatten anschauen. Mhm. Das ist sicherlich jetzt spannend. Die Spitzenkandidaten haben mit Sicherheit jetzt ein sehr, sehr anstrengendes Leben, weil sie versuchen, überall präsent zu sein. Das hat auch mit dieser sehr zersplitterten Parteienlandschaft zu tun. Man muss irgendwie sichtbar werden, immer präsent sein. Aber ob das jetzt wirklich bei den Bürgern so einen wahnsinnigen Widerhall findet, das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht.
Ja, es sind doch offensichtlich so, dass noch ein ordentlicher Prozentsatz von Personen, die nicht wissen, ob sie zur Wahl gehen überhaupt oder ob sie sich entscheiden können. Genau. 30% soll angeblich noch unentschieden sein.
Ja, das ist je nach Umfrage ein bisschen unterschiedlich, aber insgesamt schon ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Also die Zahl der Stammwähler ist in Niederlanden in den letzten Jahrzehnten ja dramatisch gesunken. Und jetzt, ich habe letztens Werte gesehen, dass ein knappes Fünftel der Niederländerinnen und Niederländer jetzt schon sicher weiß, welche Partei sie wählen wollen. Ja. Und die anderen 80% haben vielleicht eine gewisse Präferenz oder nur eine leichte Präferenz. Es gibt aber auch 15%, die sagen, ich habe überhaupt noch gar keine Ahnung. Also das heißt, da gibt es einfach noch ganz, ganz viele Stimmen zu gewinnen auf den letzten Metern. Und das haben ja auch die Erfahrungen der letzten Wahlen gezeigt. Also ich kann mich noch erinnern, 2023 hat sich dann auf den letzten Metern tatsächlich alles entschieden. Also Wilders hat dann wirklich in den letzten 3 Wochen vor der Wahl, oder vor allen Dingen in der letzten Woche, noch ganz, ganz viel hinzugewinnen können. Und das hat letztlich dann zu diesem großen Wahlsieg geführt.
Ja, das heißt, Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja, genau. Also die Demoskopen haben ja mittlerweile überall große Probleme in Anbetracht der vielen Wechselwähler. Aber in Niederlanden ist das wirklich extrem, dass sie auch in ihren Abschlusserhebungen immer kräftig daneben liegen.
Lass uns mal die Parteien im Revue passieren, die jetzt antreten.
Genau, also insgesamt 27 Parteien, die mitmachen, davon 18 landesweit. Eigentlich wirklich relevant sind 16, also die 15, die es beim letzten Mal geschafft haben. Und es gibt eine weitere Partei, 50 Plus, das ist schon eine etwas ältere Partei, eine Partei für ältere Mitbürger. Denen wird in manchen Umfragen die Chance eingeräumt, dazuzukommen. Also das ist so das Feld, diese 16 Parteien. Was ich ganz spannend finde, bei den Parteien, die jetzt schon im Parlament sind, von den 15, haben 12 denselben Spitzenkandidaten oder dieselben Spitzenkandidatin wie vor 2 Jahren. Wir hatten ja 2023 so wahnsinnig viele Wechsel. Also ja, wirklich viele Schwergewichte haben sich aus der Politik verabschiedet. Und diesmal ist das viel weniger der Fall.
Ja. Also der größte, das ist so verwunderlich nicht nach 2 Jahren, ja, dass man den Kandidaten eben mal beibehält. Ne?
Ja, genau. Aber 2021, 2023, also 2023 ist wirklich personell halt eine Ära zu Ende gegangen. Und davon kann man jetzt weniger sprechen. Natürlich Peter Omtzigt, der schon über viele Jahre ein prägendes Gesicht der niederländischen Politik war, der ist jetzt nicht mehr dabei. Aber ansonsten viel Kontinuität. Und gerade bei den großen Parteien sind es eigentlich dieselben Kandidatinnen und Kandidaten wie vor 2 Jahren.
Und die 16 Parteien haben alle die Chance, ins Parlament zu kommen. Das sollte man noch erklären. Wir haben in Deutschland 6 Parteien, die im Bundestag sind. Das hängt aber auch etwas mit dem Wahlsystem der Niederlande zusammen.
Ja, genau. In Deutschland haben wir ja aus hysterischen Gründen diese sehr, sehr hohe Sperrklausel, diese 5%-Hürde, über die Frau Wagenknecht sich im Moment sehr aufregt, weil die halt sehr knapp gescheitert sind Anfang des Jahres. In den Niederlanden ist das ganz anders. Da gibt es eine Sperrklausel, die ist sehr niedrig. Also das niederländische Parlament hat 150 Sitze. Man muss tatsächlich auch ein 150stel, also etwa 0,7% der Stimmen bekommen, damit man ins Parlament einzieht. Je nach Wahlbeteiligung sprechen wir da über 65.000, 70.000 Stimmen. Also die Hürde ist sehr, sehr niedrig. Und dementsprechend schaffen es halt auch viele Parteien, in das Parlament einzuziehen. Das kann man gut finden, weil es natürlich eine große Vielfalt gibt, weil es ein wenig Kluft zwischen Gesellschaft und Politik gibt. Das hat aber natürlich auch Schattenseiten, wenn es um Regierungsbildung geht, wenn es um parlamentarische Abläufe geht.
Ja, das sind dann meistens Regierungen, die mindestens 4 oder 5 Parteien umfassen und das dementsprechend lange dauert dann auch eine Regierungsbildung. Und das wird wahrscheinlich nach den nächsten Wahlen nicht anders sein. Wie sehen denn die Umfrageergebnisse derzeit aus?
Ja, also es hat gewisse Bewegungen gegeben und wie gesagt, wir sollten vielleicht nochmal vorwegschicken, dass die aktuellen Umfrageergebnisse sicherlich spannend sind, aber daraus kann man noch nicht herauslesen, was da in 1,5-2 Wochen rauskommen wird. Das kann sich alles noch verändern. Was schon relativ konstant ist, die PVV, die Partei von Geert Wilders, ist eigentlich seit Jahren stärkste politische Kraft und das ist sie auch aktuell in den Umfragen. Die stehen bei ungefähr 20%, also etwas schlechter als 2023 bei der Wahl. Aber die führen die Umfragen an. Das ist sozusagen der Spitzenreiter. Die beiden größten Verfolger sind die Christ- und Sozialdemokraten, also GroenLinks PvdA, dieses neue linke Bündnis mit Frans Timmermans an der Spitze. Und die Christdemokraten, die so eine Art Wiederauferstehung erlebt haben mit Henry Bontenbal. Zwei Parteien, die bei ungefähr 15% stehen.
Ja, man muss sagen, die Christdemokraten sind beim letzten Mal ja derbe abgestraft worden, sind auf 5 Sitze im Parlament zurückgefallen und liegen jetzt mit den Parlamentssitzen möglicherweise bei 25, 26. Das ist schon erstaunlich.
Ja, genau. Man hatte die Christdemokraten eigentlich abgeschrieben. Es gab diese neue Partei von Peter Omtzigt, den wir eben schon erwähnt haben.
Da kamen ja sehr viele Christdemokraten her.
Genau, er war ja auch selber Christdemokrat. Und haben viele gesagt, das ist jetzt die neue Christdemokratie. Und der CDA, hat eigentlich keine große Zukunft mehr. Aber das hat sich jetzt sehr, sehr stark gewandelt. Und der CDA ist wieder vorne mit dabei. Natürlich nicht auf dem Niveau der früheren Jahre. Also der CDA hat früher die Wahlen reihenweise gewonnen, auch mit zum Teil sehr hohen Wahlergebnissen. Aber sie sind wieder mit in der Spitzengruppe. Auf diese 2 Parteien folgen dann 3 Parteien. Also die VVD, die Partei von Mark Rutte, die so viele Wahlen gewonnen hat, 2010, 12, 17, 21, immer stärkste politische Kraft gewesen ist. Die ist in Umfragen abgestürzt in den letzten Monaten auf so knapp 10%. Die D66, eine sozialliberale Partei, befindet sich aktuell im Aufschwung. Die sind jetzt ein bisschen über der VVD, bei gut 10% in einigen Umfragen. Und dann gibt es noch eine neue rechte Partei, die es letztes Mal nur relativ knapp in das Parlament geschafft hat, mit nur einem Sitz, Ja in den 20. Und die stehen jetzt auch bei ungefähr 10%.
Ja, die Stimmen kommen möglicherweise dann von den Abwanderern der PVV.
Ja, genau. Also von den Abwanderern, die enttäuscht darüber sind, dass diese rechte Koalition, die wir erlebt haben, dass die eigentlich nicht wirklich geliefert hat. Und der Joost Eerdmans ist der Spitzenkandidat von Ja 21. Der macht das auch ganz geschickt. Er versucht, sich darzustellen als anständige Alternative zu den anderen rechten Parteien.
Ja, ist kein Polterer wie Wilders, sondern ist mehr moderat unterwegs.
Ja, genau. Und diese Positionierung ist jetzt halt günstig, dass er halt sozusagen rechte Töne anschlagen kann und nicht diesen Ballast hat. Und er hat natürlich so ein paar Verpflichtungen begrüßen dürfen, vor allen Dingen Ingrid Kunradi, die war Staatssekretärin im Justizministerium, sehr beliebt, damals noch von Wilders nominiert worden. Die hat sich jetzt in Richtung Ja in den 20 entschieden. Auch ein bekannter Politiker vom NSC ist zu ihm gekommen, Herrn Boomsma. Das heißt, die sind personell auch relativ gut aufgestellt. Und es scheint aktuell so zu sein, dass diese Partei große Zugewinne verbuchen kann.
Ja. Wir können natürlich nicht die ganzen Programme darstellen. Dafür reicht die Zeit nicht. Aber wir sollten vielleicht ein paar Themen rausnehmen, die möglicherweise für die Wahl interessant sein können. Thema Asyl und Migration ist natürlich immer ein Thema gewesen in den letzten Jahren. Und vor allem vor 2 Jahren hat ja Wilders damit besonders gut abgeschnitten. Wie sieht es da aus? Ist das wieder ein das Thema Nummer 1?
Ja, genau. Also nicht das Thema Nummer 1, würde ich sagen. Das Thema Nummer 1 ist Wohnen. Da werden wir sicherlich gleich auch drüber sprechen. Aber Migrationsfragen sind eigentlich schon seit vielen Jahren eins der drängenden Themen in den Niederlanden und das ja auch nicht nur in den Niederlanden, also eigentlich überall in Europa. Und das ist halt ein sehr, sehr polarisierendes Thema und das ist ein Thema, von dem Wilders mit seiner PVV traditionell sehr, sehr stark profitiert. Und gerade bei der letzten Wahl, da wurde im Wahlkampf sehr viel über Migration gesprochen und das ist ihm zugute gekommen. Da ist auch das Kalkül der Mitte-Rechtsparteien nicht aufgegangen, selber das Thema immer wieder ins Spiel zu bringen. Das Thema ist jetzt in den letzten 2 Jahren immer aktuell gewesen, weil man wollte ja beispielsweise die Flüchtlingszuwanderung enorm runterbringen. Man hat 2 Jahre lang über Gesetze gestritten, die es übrigens immer noch nicht gibt. Die sind immer noch in der parlamentarischen Behandlung. Und letztlich ist ja das Kabinett auch wieder über solche Fragen dann gefallen. Wilders hatte gesagt, dass er in diesem Kabinett nicht weiter arbeiten will, weil die anderen Parteien ihn nicht genug unterstützen, bei seinem Bestreben, die Migration drastisch nach unten zu korrigieren.
Er hat ja bei der letzten Wahl ja eine Maximalforderung gehabt, was Asyl und Migration anbetrifft. Also das ging so weit, dass er den Koran verbieten wollte, die Moscheen wollte er schließen, Islamunterricht in den Schulen wollte er abschaffen, die Zentren sollten geschlossen werden und. Nach der Wahl hat er natürlich, um regieren zu können, das ein oder andere dann wieder weggeschluckt, wie er das nannte, dann in den Kühlschrank gestellt. Und Jetzt hat er natürlich in der Vorbereitung dieser Wahl das ein oder andere wieder rausgeholt aus dem Kühlschrank. Also das mit dem Koran verbieten, das hat er aber verstanden, dass das verfassungsrechtlich gar nicht geht. Und das gilt natürlich für die Wiederschließen der Moscheen ebenso. Aber die anderen Punkte, Asylzentren schließen, das Verteilungsgesetz über die Niederlande abschaffen, das hat er natürlich wieder im Programm stehen. Und auch die Rückführung der Muslime, die abgelehnt sind, auch die Rückführung der Syrer alle zurück nach Syrien, sogar die männlichen Ukrainer sollten zurückgehen und. Also Forderungen, die durchaus radikal sind und die bei anderen Parteien natürlich nicht besonders gut ankommen.
Genau, er spricht da natürlich eine gesellschaftliche Stimmung an, die eindeutig vorhanden ist. Viele Niederländerinnen und Niederländer finden die Migrationszahlen und vor allen Dingen die Flüchtlingszahlen so hoch. Um das mal zu quantifizieren, wir sprechen über ungefähr 40.000 Personen, die als Flüchtlinge oder als Familienangehörige von Flüchtlingen in die Niederlande kommen. Das ist ein bisschen runtergegangen die letzten Jahre. Das hat nicht so viel mit niederländischer Politik
zu tun. Also 40.000 pro Jahr.
40.000 pro Jahr, ja. Genau, aber weil sich die Lage in Syrien beispielsweise, das ist das wichtigste Herkunftsland in den letzten Jahren gewesen, verändert hat, sind die Zahlen jetzt ein bisschen niedriger, so wie in Deutschland auch. Und jetzt will das eigentlich viel, viel mehr. Also in seinem Programm will er den totalen Asylstopp, nennt er das. Und er guckt dann in anderen europäischen Ländern, was die dann so machen, und all das will er auch. Also er will, sagt, 97% der Asylbewerber kommen aus Deutschland und in Belgien. Das sind sichere Länder. Das heißt, an der Grenze werden wir intensiv bewachen. Er will auch da die Armee einsetzen, um die Grenzen zu bewachen, damit möglichst wenige Flüchtlinge ins Land kommen. Er zeichnet nämlich immer ein Bild, dass die Niederlande tatsächlich aufhören, die Niederlande zu sein, weil immer mehr Menschen mit anderen Wurzeln in das Land kommen, dass der Auffang einfach oder die Unterbringung einfach nicht mehr gut gewährleistet werden kann. Und da sagt er, das muss sich dringend ändern. Wir brauchen keine neuen Asylbewerberzentren mehr. Die müssen alle geschlossen werden und die Niederlande müssen wieder niederländischer werden.
Ja, die rechtsliberale VVD hat ja vor 2 Jahren auch Asyl und Migration als wichtigste Punkt gehabt. Merkwürdigerweise in dem jetzigen Programm für die Wahl ist das Thema weit nach hinten geschoben.
Ja.
Ist überhaupt nicht mehr direkt als einer der ersten Wahlkampfthemen gesehen bei den Rechtsliberalen.
Genau, also das ist eigentlich nicht so merkwürdig. Also die VVD, ich hatte ja eben mal gesagt, dass Mitte 23 das Kabinett Rutte 4 gestürzt ist über Migrationsfragen. Und das war vielleicht auch so ein Stück weit Kalkül, dass man gedacht hat, wenn wir jetzt bei diesem Thema eine harte Linie fahren, dann werden uns das die Wählerinnen und Wähler danken und wir stehen vielleicht zukünftig noch stärker da. Aber die Wählerinnen und Wähler haben dann die Partei gewählt, sehr stark, die da das klarste und härteste Profil hat. Und die VVD hat dann nichts bei gewonnen. Und die Lehre, die man jetzt daraus zieht, ist, dass man das Thema Migration versucht, möglichst weit rauszuhalten. Man redet lieber über andere Themen, die traditionell eher der VVD zugesprochen werden, nämlich Wirtschaft und Sicherheit.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Die anderen Parteien, wie etwa Grünen-Links, Partei für die Arbeit, haben eigentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben halt nationale und europäische Regeln gibt. Die wollen wir einhalten. Sie wollen eine Drittstaatenregelung. Das ist auch nicht umstritten. Aber das erste Mal bislang hat jetzt Grundlegende Partei damit auch eine Zahl genannt, nämlich 40.000 bis 50.000 im Jahr. Also die Status quo im Moment, so wie es jetzt ist. Und nicht mehr. Das ist auch neu im Grunde genommen, denn Zahlen haben die bislang nicht genannt. Bei D66 ist es ungefähr gleich. Die sagen allerdings, man muss unterscheiden zwischen Asyl im engeren Sinne und Arbeitsmigration.
Ja.
Ne, dass man da also gemeinsam eine Zahl von 50.000 bis 60.000 anhält, Saldo sozusagen, dass man aber dann schaut, entweder Asyl mehr und dann Arbeitsmigration weniger oder umgekehrt.
Ja.
Ja, und das ist eine Flexibilität, die durchaus interessant ist.
Ja, also Migration ist ja ein ganz komplexes Thema.
Ja.
Und es gibt verschiedene Migrationsgründe. Und die Flüchtlinge machen tatsächlich immer so 10-15% der Zuwanderer in den Niederlanden aus. Und dennoch wird die ganze Zeit über diese Gruppe gesprochen.
Genau.
Die Arbeitsmigranten sind beispielsweise viel mehr. Das sind natürlich zum Teil hochqualifizierte Arbeitskräfte.
Die auch gebraucht werden.
Das sind aber zum Teil auch sehr niedrig qualifizierte Arbeitskräfte, die vielleicht auch gebraucht werden für manche Branchen.
Ja.
Aber die natürlich auch mit vielen Problemen einhergehen. Das heißt, auch da muss man sich um eine Unterbringung kümmern. Und über diese Gruppen wird viel weniger gesprochen.
Ja.
Beispielsweise ziehen die Niederländer auch immer sehr viele internationale Studierende. Und es gibt manche Parteien, die sagen, wir wollen eigentlich nur die Flüchtlingszahlen deutlich runterbringen. Und manche sagen, na, wir müssen eigentlich den Migrationssaldo auf einem bestimmten Niveau halten, weil die Niederlande sowieso ein Bevölkerungswachstum haben und die sagen, wenn es dann noch mehr wird, dann wird es schwierig zu handeln.
Ja. Ein dominierendes Wahlkampfthema ist Wohnungsbau. Wohnen, bauen, bauen, bauen ist das Thema bei vielen Parteien. Und dabei in diesem Zusammenhang taucht immer wieder die Forderung auf, die Abzugsfähigkeit von Hypothekzinsen abzubauen, weil man sich davon erhofft, dass dadurch die Bauwirtschaft sozusagen etwas aktiviert wird. Und da sind Unterschiede in den Parteien ganz klar erkennbar.
Ja, also das ist halt für Deutsche tatsächlich auch ein bisschen schwer zu verstehen. In Niederlanden ist der Wohnungsmarkt anders. Es gibt viel stärker die Neigung, Wohnungen oder Häuser zu kaufen, weil man halt tatsächlich diese Hypothekenzinsen steuerlich geltend machen kann. Und dementsprechend ist es attraktiv, Schulden zu haben für eine Immobilie und sogar vielleicht sogar hohe Schulden zu haben. Das führt letztlich aber dazu, dass die Preise für Immobilien sehr, sehr stark gestiegen sind. Ich habe da einen Bericht gesehen auf der Seite der NOS. Also so ein durchschnittlicher Wohnungs- oder Hauskauf, da reden wir mittlerweile über fast eine halbe Million Euro. Das ist innerhalb von 10 Jahren, hat sich das mehr als verdoppelt. Und das hat natürlich auch mit dieser steuerlichen Regelung zu tun. Und manche Parteien, auch der CDA beispielsweise, die sagen, wir müssen diese steuerliche Begünstigung, die für den Staat auch sehr, sehr teuer ist, wir reden da über einen zweistelligen Milliardenbetrag, die müssen wir jetzt nicht von Tag 1 auf Tag 2 abschaffen, aber mit einer Übergangsfrist versehen.
Ja. Und diese Übergangsfrist, also erstmal muss man sagen, die rechtsliberale Partei VVD hat gesagt, eindeutig nein, das wollen wir nicht machen. Mhm. Hat natürlich etwas mit dem Klientel der Partei zu tun. Aber die anderen Parteien haben gesagt, ja, wir wollen das langsam abbauen. Langsam heißt eben halt durchaus über mehrere Jahre. Das kann 8 bis 9, 10 Jahre sein, bis das abgebaut wird. Aber es sollte abgebaut werden.
Ja, der CDA redet von 30 Jahren. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr langer Zeitraum, weil man gerade halt, da haben natürlich die Haushalte auch mit gerechnet. Und man will jetzt nicht die Spielregeln ändern und dadurch dann halt Haushalte in die Probleme stürzen. Aber verschiedene Parteien und die Zahl der Parteien wird mehr, die sagen, das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Und das hat halt auch diese nachteiligen Effekte auf dem Wohnungsmarkt.
Genau.
Und der Wohnungsmarkt ist tatsächlich in Niederlanden in einem sehr, sehr schwierigen Zustand. Es gibt diese hohen Kaufpreise. Es ist kaum möglich, Mietwohnungen zu bekommen. Ja. Es fehlen insgesamt 400.000 Wohneinheiten in Niederlanden.
Ja.
Und das schon seit vielen Jahren.
Das ist die untere Grenze. Es gibt eine Zahl, die noch höher liegt, die bei 600.000 liegt. Und da ist natürlich viel zu tun. Aber es gibt dann Reihe von Vorschlägen, wie man das umsetzt. Man kann natürlich jetzt die Abzugsfähigkeit abbauen, aber man muss aber bauen können. Man muss wirklich bauen können und da braucht man Platz für.
Genau. Und dann ist halt da, geht's dann halt tatsächlich, also die meisten Parteien sind sich einig darüber, dass viel mehr gebaut werden muss. Und das ist eigentlich auch ein Versprechen, was die Kabinette schon seit Jahren machen. Die sagen immer, 100.000 Wohneinheiten pro Jahr sollten es sein. Hat nie geklappt und das hat verschiedene Gründe. Und Platznot ist einer der Gründe. Ja. Die Niederlande sind kein riesig großes Land, da ist nicht viel freche Fläche, auch weil die Landwirtschaft natürlich viel Fläche beansprucht. Und das ist beispielsweise ein Streitthema, ob man beispielsweise landwirtschaftliche Flächen umwidmen kann und daraus Baugebiete machen kann.
Ja. Jetzt klingt das ja sehr anspruchsvoll zu sagen, einfach Landwirtschaft einfach auflegen. Das hat aber auch einen politischen Grund. Denn wir haben ja in den Niederlanden mit Stickstoffproblemen zu tun, die sehr, sehr, sehr groß sind im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben ja noch immer eine sehr starke Landwirtschaft in den Niederlanden. Ja. Mit allen Folgen, die damit verbunden sind. Und die Stickstoffbelastung in den Niederlanden ist ja sehr hoch. Und die kann man nur runterbekommen, indem man dort in der Landwirtschaft eingreift. Und es gibt ja statistische Zahlen, die besagen, wenn wir die Stickstoffemissionen unter Kontrolle haben wollen, dann muss man etwa ein Drittel der Agrarfläche einfach aufgeben. Aufgeben heißt im Klartext, dass die Bauern sozusagen ihren Teil dann abkaufen lassen, vom Vaterstaat möglicherweise, aber dadurch würde dann etwa ein Drittel der Landbaufläche frei werden, die man dann als Boden dann umsetzen kann.
Ja, also die Themen hängen alle miteinander zusammen. Und Landwirtschaft ist tatsächlich ein sehr emotionales Thema in der niederländischen Politik, weil die Niederlande sich auch immer als großer Agrarexporteur gesehen haben. Und da gibt es natürlich auch eine sehr stark emotionale Bindung zu diesem Wirtschaftsbereich. Es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass in den Niederlanden es eine sehr intensive Tierhaltung gibt. Und das geht halt mit dieser Stickstoffproblematik einher. Und das führt dazu, dass die Natur in den Niederlanden sich verändert. Und die Natur sollte eigentlich geschützt werden, die Biodiversität. Das heißt, da besteht dringender Handlungsbedarf, spätestens seit 2019, seit auch die Gerichte die Politik aufgefordert haben, Dinge zu verändern. Aber die Politik findet keinen Weg daraus. Auch jetzt diese Regierung mit Beteiligung der BBB, eine Partei, die eigentlich vor diesem Hintergrund entstanden ist, hat jetzt in den 2 Jahren keinen klaren Weg gefunden. Sie ringen immer noch. Aber das ist halt einfach sehr umstritten.
Ja, aber es gibt doch irgendwie das Gefühl eines Konsens bei den meisten Parteien, wir müssen in der Landwirtschaft eingreifen.
Ja.
Da ist das Gefühl hat man.
Genau, aber das ist keine sehr populäre Forderung. Ja. Und da gibt es halt auch deutliche Gegenstimmen. Also das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber das hängt natürlich alles miteinander zusammen, weil auch bei Bau und Vorhaben wird halt Stickstoff freigesetzt.
Ja, ja.
Und manchmal ist es dann so, dass es schöne Projekte gibt und vielleicht auch Menschen gibt, die das finanzieren wollen, aber dann kriegt man keine Erlaubnis dafür, weil halt dann die Stickstoffemissionen zu hoch wären. Und die Folgen sind tatsächlich dramatisch. Also das ist so das wichtigste Thema in den Niederlanden, auch schon seit etwas längeren, seit der letzten Wahl eigentlich, weil diese vielen fehlenden Wohnungen dazu führen, dass halt ganz, ganz viele Menschen in eine Situation gezwungen werden, in der sie nicht leben möchten. Also viele junge Menschen wollen zu Hause raus oder wollen sich wohnlich verändern. Die Grundlage dieses Problems ist aber auch ein Wandel der Gesellschaftsstruktur. 40% der Wohnungen in den Niederlanden werden durch eine Person bewohnt. Die sind zum Teil viel, viel zu groß auch für eine Person. Aber man kann auch nicht wechseln, weil man keine andere Wohnung findet. Also es ist sehr verworren.
Es gibt auch Leerstand in den Landen als Spekulationsobjekte. Das ist nicht wenig in den Landen. Die werden einfach nicht bebaut, die werden einfach nicht bewohnt. Und da muss man natürlich auch eingreifen.
Genau.
Aber das ist ein Eingriff des Staates. Das ist schon im Besitzverhältnis sehr problematisch.
Ne, genau. Aber beispielsweise wird jetzt auch darüber diskutiert, ob man sozusagen eine Steuer auf nicht genutztes Wohneigentum dann erheben will. Oder dass man bestimmte Büroflächen, die nicht mehr genutzt werden, dass man die dann umbaut. Oder dass man Wohnungen teilt. Also da gibt's halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig stellt sich das alles als sehr, sehr schwierig heraus. Alle Parteien sind sich einig, dass die Verfahren einfacher sein müssen. Aber wenn es um die Frage geht, heißt das auch, dass bestimmte Umweltauflagen gelockert werden sollen? Dann sind sich die Parteien schon nicht so einig. Wir haben eben auch darüber gesprochen, wo sollen denn diese Wohneinheiten bestehen? Sind das dann einfach zusätzliche Wohnviertel an bestehenden Siedlungen? Das wollen manche Parteien, die D66. Die wollen 10 neue Städte bauen, irgendwo auf grüner Wiese.
Ja.
Das finden andere dann eher zu ambitioniert und sagen, naja, dann haben wir aber infrastrukturelle Probleme. Also es gibt viel Gemeinsamkeit bei diesem Thema. Alle Parteien sehen das Problem. Aber die Lösung ist tatsächlich schwer. Man hat das auch bei dieser RTL-Debatte vom letzten Sonntag gesehen. Da wurden die 4 Spitzenkandidaten, die da waren, gefragt, könnt ihr garantieren, dass das neue Kabinett 100.000 Wohnungen pro Jahr schafft? Und die Mehrzahl der Spitzenkandidaten hat gesagt, nee, garantieren können wir das halt nicht. Wir versuchen das wirklich, aber es ist tatsächlich komplex.
Ja, es wird unumgänglich sein, dass eine neue Regierung sich damit intensiv beschäftigt und ein Programm auflegt. Wir haben gerade über Steuern gesprochen. Wirtschaft spielt noch eine große Rolle. Das spielt vor allen Dingen bei der rechtsliberalen VVD immer eine große Rolle. Jetzt erst recht. Die Partei will ja sehr gerne die Steuern runter. Schrauben, das ist natürlich im Moment ganz schwierig, wenn man bedenkt, dass die Wirtschaft im Moment zwar diesen Impuls brauchen, aber andererseits kann der Staat auch nicht unbedingt auf Steuern verzichten in diesem Zusammenhang. Ja, da ist immer die Rede von Erhöhung des Renteneintrittsalters, die Mietbremse, die es gibt in den Niederlanden, die soll aufgelockert werden und also typische Themen für die rechtsliberale VVD. Da sind sie sehr stark. Bei den anderen Parteien hat man das Gefühl, dass sie ihre Steckenpferde heraufgeholt haben. Also bei den Grünen-Linkspartei für die Arbeit ist Mindestlohn eine große Rolle. Die wollen sie unbedingt erhöht haben, geben aber keine Zahl an, merkwürdigerweise. Und die Wirtschaftsstimulierung soll durch die grüne Investitionen geschehen, ohne Kernenergie. Man will eigentlich im Grunde genommen eigentlich die Kraftwerke jetzt eigentlich abbauen oder zumindest die belassen und keine neue. Das gilt für die anderen Parteien, für D66 auch. Man hat aber das Gefühl, dass die Wirtschaft gar nicht so im Vordergrund steht. Die Themen, die wir genannt haben, die sind wirklich wichtig im Moment.
Genau. Vielleicht noch ergänzt mit dem Gesundheitsbereich, über den wir gleich vielleicht noch sprechen. Wirtschaft. Da kommt natürlich einiges auf die Niederlande auch zu, weil die Niederlande sich verpflichtet haben, in den nächsten Jahren viel Geld in Verteidigung zu stecken. Also die ganze NATO hat sich ja verpflichtet und da müssen Milliardenbeträge locker gemacht werden, damit dann man diesen NATO-Absprachen dann auch gerecht wird. Und dann ist die Frage, wie? Und da finde ich ganz spannend, die Christdemokraten, die wollen eine Art Freiheitsbeitrag fordern von den Bürgern. Die sagen, Freiheit kann nicht kostenlos sein.
Eine Sonderumlage, sage ich.
Ja, genau. Die wollen die Mehrwertsteuer so ein bisschen erhöhen. Das ist nicht dramatisch. Aber da, gegen solche Vorschläge setzt die VVD sich halt sehr stark ab. Die sagen, wir wollen Ruhe im Portemonnaie schaffen. Ja. Es gibt Kritiker, die sagen, dass die diese Ruhe auch dadurch erkaufen, dass bei ihren Plänen die Armut in den Niederlanden steigt. Aber da ist die Partei sehr deutlich. Sie setzt sich für die, und das wird immer wieder gesagt, die hart arbeitenden Niederländerinnen und Niederländer ein. Ja. Also da wollen sie sich so positionieren.
Ja, das wollen natürlich andere auch, aber die VVD kehrt das besonders heraus. Ja, wir haben die Gesundheitswesen, müssen wir vielleicht nochmal eben ansprechen. Da war beim letzten Mal ja klar, dass die BVV gefordert hat, der Eigenbeitrag der Niederländer sollte abgeschafft werden. In der Regierung, die BVV mitgetragen hat, ist dann eine Halbierung avisiert worden, ist nie durchgesetzt, aber avisiert worden. Wie ist es damit?
Ja, also vielleicht, ich hole mal ein bisschen aus, weil das fand ich, ich habe ja eben gesagt, bei diesem Wahlkampf gab es noch nicht diese großen Momente. Und das war beim letzten Wahlkampf 2023, war das eine der großen Momente. Da gab es eine Wahlkampfdebatte und eine chronisch kranke Frau hat geklagt, dass diese Kosten, wir reden über eine Selbstkostenpauschale von 385 Euro, dass das für sie schwer zu stemmen ist. Und die Situation hat Wilders sehr, sehr stark für sich genutzt, weil Timmermans von den Sozialdemokraten hatte gesagt, ja, er sieht das Problem, wir müssen das nach und nach runterbringen. Und Wilders hat gesagt, nee, das kann nicht nach und nach, wir müssen das sofort runterbringen, die Frau kann nicht darauf warten. Dann war Wilders in der Regierung und man hat eigentlich dann doch die Timmermans-Lösung gewählt und hat gesagt, erstmal bleibt alles so, wie es ist und 2027 wird der Betrag ungefähr halbiert, weil dann sah man erst den finanziellen Spielraum. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht's weiter? Wilders sagt wieder, wir wollen das halt möglichst schnell auf Null bringen. Andere Parteien wollen den Beitrag sogar erhöhen vor dem eben genannten Hintergrund. Aber das ist noch nicht ausgemacht. Da geht es halt um viel Geld.
Um sehr viel Geld.
Und die Kosten für das Gesundheitssystem steigen insgesamt. Also der Staat muss immer mehr Geld dafür ausgeben, dass das Gesundheitssystem läuft. Das hat mit vielen schönen Sachen zu tun. Wir werden alle immer älter. Es gibt immer mehr medizinische Möglichkeiten. Die Lohnkosten sind gestiegen im Gesundheitsbereich, was ja sicherlich sinnvoll war. Aber das ist halt tatsächlich eine offene Frage, ob dann diese Selbstkostenpauschale, ob die wirklich abgeschafft werden kann, ob man da finanzielle Spielräume findet.
Möglicherweise nicht. Man kann ja auch darüber diskutieren, ob das dieses sogenannte Basispaket, das es für den im Gesundheitswesen gibt, wo alle möglichen Handlungen sozusagen mit aufgeführt sind, ob das etwas verschlankt wird, um dadurch Kosten zu sparen. Alles das ist in der Schwebe. Da sind Parteien sehr unterschiedlich unterwegs. Ja, auch da wird man sich in den nächsten Monaten dann darum kümmern müssen, denn das ist ein heikles Thema, das in der Bevölkerung sehr wohl zur Kenntnis genommen wird. Mal schauen, wie das in der nächsten Zeit ausgeht. Ja, wir haben noch 14 Tage bis zur Wahl. Nicht ganz mehr. Und was kann noch passieren?
Ja, also wir werden jetzt jeden Tag sehr viel politische Geschehnisse und sehr viel politische Inhalte präsentiert bekommen. Es gibt in den nächsten Tagen noch große Fernsehdebatten, am Sonntag wieder bei RTL und danach ist eine SBS-Debatte, das Jugendjournal. In Van Daag wird noch diskutieren und am Tag vor der Wahl dann die große Debatte bei der NOS, also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, man kann eigentlich jeden Abend vor dem Fernseher verbringen und sich mit niederländischer Politik beschäftigen. Das wird spannend werden, weil Wilders jetzt bei den ersten Debatten nicht dabei war, also Wilders, der jetzt in den Umfragen führt, wie wir eben gesagt haben. Und da wird man jetzt sehen, ob es da Ausschläge gibt.
Er war nicht dabei, weil es da möglicherweise Anschlagsvermutungen waren. Es ging dabei eigentlich eher in erster Linie um den Ministerpräsidenten von Belgien, Bart De Wever, der plötzlich, da hat die Geheimdienst plötzlich festgestellt, da ist was im Gange da, da könnte möglicherweise ein Anschlag sein. Und in diesem Zusammenhang ist auch Geert Wilders genannt worden. Ja. Was sich aber jetzt herausstellt, dass das eher nur am Rande der Fall war und die Bedenken von Seiten der Geheimdienste ist wohl etwas entkräftet worden, sodass Wilders wieder einsteigt.
Ja, also Wilders lebt ja schon seit 2004 unter ständiger Bewachung, unter sehr, sehr großen Sicherheitsvorkehrungen und immer wieder gibt es auch Todesdrohungen gegen ihn. Und diese belgische Terrorzelle hatte ihn wohl auch irgendwie mit auf der Liste und er hat sich dann doch sehr unsicher gefühlt für einige Tage und musste dann Termine absagen. Er wird jetzt wieder dabei sein und dadurch gewinnt natürlich der Wahlkampf auch wieder eine etwas andere Dynamik. Und auch ansonsten werden wir jetzt einfach sehen, ob die Entwicklungen noch in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Also das wird jetzt die spannende Frage sein. Die Wahlen werden wahrscheinlich auf den letzten Metern nochmal stark entschieden werden. Und die Frage ist, in welche Richtung geht das jetzt?
Ja, genau. So, dann ist Wahlkampf, dann ist der Wahltag. Und was geschieht am Wahltag eigentlich?
Ja, es ist ein bisschen anders als in Deutschland. Die Wahlbüros sind länger offen. Es geht schon um 7.30 Uhr los und dann bis 9 Uhr kann man wählen.
Man muss auch sagen, welcher Wochentag das ist.
Ja, es ist im Mittwoch. Also das ist ganz traditionell in den Niederlanden immer der Mittwoch, nicht wie bei uns der Sonntag.
Und es wird gearbeitet an dem Tag, deswegen.
Genau, deshalb. Und dann sieht dann halt einfach auch, also die Bürgerinnen und Bürger können in ihrer Gemeinde wählen, in einem Wahlbüro in ihrer Gemeinde. Und man sieht dann häufig auch Wahlbüros in Bahnhöfen oder in anderen belebten Plätzen, so damit man die Wahl dann möglichst in seinen Alltag integrieren kann. Und eigentlich, das ist dann genauso wie bei uns um 6, ist es dann in Niederlanden um 9 so, dass alle voller Spannung dann auf den Fernsehschirm schauen und gucken, wie dann die Hochrechnungen aussehen. Und ja, dann hat man vielleicht so ein erstes Gespür dafür, wer die Sieger und die Verlierer des Abends sind. Und man hat vielleicht auch schon eine erste Einschätzung, was aus dieser Wahl folgen könnte.
Ja, und das macht ihr im Haus der Niederlande ja auch, ne? Ihr schaut euch das auch an.
Genau, also das ist ja so eine Tradition, die wir im Haus der Niederlande haben, dass wir immer, wenn in den Niederlanden gewählt wird, dann machen wir immer so eine Infoveranstaltung zur Wahl. Das sind immer sehr nette Veranstaltungen. Früher waren die in Präsenz. Dann haben wir es 2021 und 2023 online gemacht und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir wieder in die Präsenz zurückkehren. Also alle, die sich für die niederländische Politik interessieren, sind hiermit herzlich eingeladen, am 29. Oktober um 19.30 Uhr ins Haus der Niederlande zu kommen. Die entsprechenden Infos sind auf unserer Homepage www.hausderniederlande.de und das wird sicherlich ein spannender und netter Abend werden.
Ja, das ist sehr empfehlenswert. Ja, lieber Markus, wir werden uns dann am Tag danach, am 30. Oktober im Rahmen unseres Podcasts das Wahlergebnis anschauen und analysieren und einen ersten Ausblick auf das, was danach kommt, wagen. Einmal vielen Dank, dass du in Sachen Wahlkampf uns auf den Weg gebracht hast und vielen Dank und bis bald.
Ja, bis bald.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.